Aufgehorcht, so heißt eine Reihe von digitalen Konzerteinführungen, die wir zu ausgewählten Konzerten des Österreichischen Ensembles für Neue Musik anbieten. Heute geht es um das Konzert, das am 17. Februar 2023 im Solitär der Universität Mozarteum zu erleben sein wird. Das Ensemble spielt unter der Leitung von Johannes Kalitzke Werke von Luciano Berio, von Gérard Pesson, Giorgio Busolesi, Sacha Nemtsov und Hugues Dufour. Die Werke, die wir in unserem Konzertprogramm Passagen zusammengerückt haben, sind bei allen Unterschieden der jeweils individuellen musikalischen Ausdrucksformen gleichsam subkutan durch eine Reihe von Gemeinsamkeiten verbunden. Was hat es aber mit diesem Titel auf sich? Er erinnert an Walter Benjamin, von dem es das sogenannte Passagenwerk gibt, ein fragmentgebliebenes Projekt, das im Grenzbereich von Literatur und Philosophie angesiedelt ist. Wie ein Flaneur durchstreift Benjamin gleichsam das Paris des frühen 19. Jahrhunderts und indem er den analytischen, beobachtenden Blick auf bestimmte Phänomene richtet, enthüllt er die gesellschaftlichen Tendenzen, die ihnen eingeschrieben sind. Eine vergleichbare geistige Bewegung eignet den meisten Werken unseres Programms. Sie gehen von Erfahrungen, Beobachtungen oder Erlebnissen ihrer Schöpfer aus, die nun allerdings nicht in literarischer oder philosophischer Form reflektiert, sondern in Klänge transformiert werden. Das kann eine Zeile aus einem Gedicht sein, ein Blick aus dem Fenster, das kann der Eindruck sein, den bestimmte Fotografien hinterlassen haben, das Erlebnis einer Reise durch eine bestimmte Landschaft oder die Betrachtung eines Meisterwerkes der Malerei des Barock. Eine Komposition freilich passt nicht unter diese inhaltliche Klammer, die vier der fünf erklingenden Werke verbindet, sondern behauptet eine solitäre Position. Différence von Luciano Berio. Berios Werk für fünf Instrumente und Tonbandzuspiele entstand Ende der 1950er Jahre und stammt damit aus einer Zeit, in der die neue Musik eine Phase äußerst dynamischer Entwicklungen durchlief, eine Zeit, in der man angesichts der gerade durchlebten Katastrophe des Krieges einen Neuanfang versuchte und man einen radikalen Bruch mit traditionellen Hörgewohnheiten vollzog. Das von Schönberg in den 1920er Jahren etablierte Komponieren mit 12 Tonreihen radikalisierte man und unternahm es, nunmehr alle Dimensionen des musikalischen Kunstwerkes aus einem strukturellen Nukleus hervorzutreiben, also Tonhöhen, Tondauern, Rhythmen, Temporelationen und Klangfarben, die serielle Musik entstand. Eng mit diesen Entwicklungen verbunden waren auch Forschungen und Entwicklungen auf dem Gebiet der elektronischen Klangerzeugung. Karl-Heinz Stockhausen, Yannis Xenakis, Henri Pousseur zählten zu den Pionieren, die diese Entwicklung vorantrieben. Und zu den Komponisten, die auf diesem Gebiet Wichtiges leisteten, gehörten auch die italienischen Komponisten Bruno Maderna und der mit ihm befreundete, etwas jüngere Luciano Berio, auf deren Initiative hin 1955 das Studio di Fonologia Musicale di Radio Milano gegründet wurde. Hier wurden auch die Tonbandzuspiele für Différence generiert. Grundlage dieser Zuspiele sind die Klänge der live gespielten Instrumente, nämlich Flöte, Klarinette, Harfe, Viola und Violoncello. Die komplexe, streckenweise extrem dichte Textur, der oft punktualistisch aufgesplittete Klang, die großen Intervallsprünge, die abrupten dynamischen Kontraste, das ist noch ganz der typische Klang der Avantgarde der 50er Jahre. Trotz der Komplexität im Detail ist die Form des Stückes dennoch ganz einfach nachzuvollziehen und realisiert Berio das, was man in der traditionellen Musik eine Bogenform nannte. Anfang und Ende berühren sich und sind allein den Instrumenten ohne alle Elektronik vorbehalten. Hören wir in den Beginn des Stückes hinein. Thank you. Das waren die ersten 2,5 Minuten von Berlioz' Différence in einer Aufnahme des Institute for Computer Music and Sound Technology unter Leitung von Georg Köhler. Wir haben diesen längeren Ausschnitt deswegen gewählt, weil am Ende das erste Zuspiel in die Klänge der Live-Instrumente gemischt war und ich ziemlich sicher bin, dass Sie das nicht bemerken konnten. Mit gutem Grund. Wenn die Tonbandzuspiele ein erstes Mal hinzutreten, sind sie gleichsam Spiegelungen der real erklingenden Instrumente, wirken sie wie deren elektronische Doubles. Im Laufe der Zeit aber werden die vom Tonband zugespielten instrumentalen Klänge immer stärker verfremdet und modifiziert, bis hin zu einigen Passagen im Zentrum des Werkes, in denen ihre Abkunft von den Klängen der realen Instrumente nicht mehr erkennbar ist. Der Unterschied, die Differenz der beiden klanglichen Sphären ist hier am größten. So erklärt sich auch der Titel des Werkes. Auch hier ein Beispiel. Soweit ein Ausschnitt aus den zentralen Partien von Différence. Gegen Ende des Werkes nähern sich reale Instrumente und elektronische Doubles wieder an, bevor der Schluss, wie schon angedeutet, den Instrumenten allein vorbehalten ist. Berlioz' Musik, die sich in späteren Jahren der Welt öffnete, ist hier noch ganz auf sich bezogen, fensterlos gleichsam und bilderlos. Als Henri Poussin meinte, im Maskieren und Demaskieren der Klänge Züge der Commedia dell'arte zu erkennen, wies Berlioz diesen Vergleich zurück. Diese radikale Fokussierung auf die Klänge selbst ist typisch für die Ästhetik mindestens eines Teils der musikalischen Avantgarde der 50er Jahre. Die Öffnung hin zur Welt, zum Leben, zum Erleben, die Berlioz also später vollziehen sollte, ist für Gérard Pesson, Giorgio Musolesi, Sacha Nemzow und Hugues Dufour schon selbstverständlich gewesen. Der Titel von Gérard Pessons Le Gel par Jeu, zu übersetzen mit Der Frost im Spiel, entstammt der französischen Übertragung einer Zeile aus einem Gedicht von Emily Dickinson, der großen amerikanischen Poetin des 19. Jahrhunderts. Die originale Zeile lautet The Frost beheats it at its play, ins Deutsche zu übertragen als Der Frost enthauptet sie in ihrem Spiel. Sie, damit ist eine Blume gemeint, die unter dem Frosthauch plötzlich erstirbt. Wie er den Eindruck, den dieses Gedicht und speziell diese Zeile auf ihn gemacht hat, in Klänge transformiert hat, hat Gérard Pesson selbst gesagt. Ich zitiere: Es handelt sich um einen Totentanz oder, um genauer zu sein, um eine Folge von kleinen, geisterhaften Tänzen, von grinsenden, schattenhaften Bildern. Der Totentanz ist das einzige heitere Genre, das gleichzeitig Abgründe öffnet. Ich habe nicht auf die kleinen Utensilien verzichtet, die er erfordert, die geschlagenen Hölzer, die traditionell das Aufeinanderprallen von Knochen darstellen, aber dem normalerweise mit solchen Aufgaben betrauten Xylophon habe ich die geheimnisvollere und gedämpft klingende Bass-Marimba vorgezogen. Hören wir den Beginn des Stückes. Das war der Beginn von Le Gel par Jeu, gespielt vom Ensemble Fa unter Dominique Mu. In der Partitur findet sich an einer Stelle die Überschrift Dies Irae, also eine Anspielung auf das katholische Requiem und die Vision des jüngsten Gerichts. In Requiem-Kompositionen ist das Dies Irae meist der dramatischste Satz. Denken Sie an Verdi, in dessen Requiem an dieser Stelle ein ungeheurer Sturm losbricht mit hallenden Trommelschlägen und Fanfarenklängen. Ganz anders bei Pesson. Sein Dies Irae ist eine Musik des Verstummens, des Einfrierens und bildet damit eine Entsprechung zum poetischen Bild im Gedicht Emily Dickinsons. Am Ende des ersten Teils des Konzerts erklingt ein neues Werk von Giorgio Musolesi, einem jungen aus Bologna stammenden Komponisten, der gerade dabei ist, sein Studium an der Universität Mozarteum abzuschließen. Memoriale Secondo, La mio lamento in danza, ein vieldeutiger Titel, der zunächst auf das Erinnern bzw. die Erinnerung verweist. Memoriale ist aber auch der Titel eines Stücks von Pierre Boulez, das für Musolesi eine große Rolle gespielt hat. Es ist sodann von einem Lamento die Rede, einem Klagegesang also und von seiner Transformation in Tanz. Damit wird schon ein Hinweis auf die Dramaturgie des Stückes gegeben. Was aus dem Titel aber nicht hervorgeht, ist eine bestimmte Quelle der Inspiration, nämlich drei Fotografien, die der Komponist in verschiedenen Ausstellungen gesehen hat. Mother and Daughter, 2014 von Gregory Crewdson, aus seinem Zyklus Cathedral of the Pines, sodann Pierre Boulez und Solisten aus dem Ensemble Enter Contemporain 1985 von Marion Kalter fotografiert und L'Homme qui court 1953 von Sabine Weiss. Gerade diese letzte Fotografie hat etwas mit einem Weg ins Licht zu tun, eine Bewegung, die im Stück widerhallt. Das Werk ist aus drei ohne Unterbrechung aneinander anschließenden Sätzen geformt. In jedem der Sätze hat ein Instrument solistisch herausgehobene Funktionen. Im ersten Satz ist es das Cello, im zweiten die Flöte, im dritten das Schlagzeug und es ist geradezu ein klassisches Prinzip, dem das Stück folgt, nämlich jedes Prinzip per aspera ad astra durch Nacht zum Licht, ausgehend vom Lamento des Cellos über einen facettenreich aufblühenden Part der Flöte im zweiten Satz hin zum vom Schlagzeug geprägten Tanz des Finales. Zuspiele vom Band schaffen atmosphärische Landschaften und bilden gleichsam eine kommentierende Ebene. Mit Giorgio Musolesi haben wir ein Interview geführt, das Sie ebenfalls wie diese Einführung über unsere Website abrufen können. Spielt Giorgio Musolesi im Titel seines Werkes auf die Sphäre der Erinnerung an, so sind Mechanismen des Erinnerns für das Komponieren von Sarah Nemzow prägend. Stefan Drees, der einen Essay für das Programmheft der Uraufführung des Zyklus aus 7 Ensemblewerken mit dem Titel A Long Way Away Passagen geschrieben hat, meinte, ich zitiere, die Komponistin umkreist deren unterschiedliche Ausprägungen, indem sie sich musikalisch, dramaturgisch und in der Auswahl von Textgrundlagen darauf bezieht. Ihre Werke lassen sich daher als Mnemotope, als musikalische Räume der Erinnerung auffassen. Als solche stellen sie Orte des Eingedenkens dar, in denen kulturgeschichtliches und biografisches Erinnern aufbewahrt und gebündelt wird, um von dort aus eine künstlerische Formung zu erfahren. Dadurch werden die Erinnerungen nicht nur zum festen Bestandteil der eigenen Identität als Künstlerin, sondern auch zu einer Einladung an das Publikum, den in der Musik ausgelegten semantischen Spuren zu folgen. Landscapes, Desert ist der 7. und letzte Teil des erwähnten Zyklus. Folgen wir nochmals der Darstellung von Stefan Drees. Ich zitiere, an den unteren Rand der Partiturseiten notiert die Komponistin kurze Stichworte zu Naturerscheinungen, Pflanzenbewuchs, geologischen Formationen oder geografischen Anhaltspunkten, die als Reflex auf Selbsterlebtes den Bezugspunkt für ihr Komponieren bilden. Der Hörer hingegen nimmt nur mehr oder minder rasch vorbeiziehende Klangbilder wahr, die jedoch geprägt durch das phasenweise Heraustreten einzelner Stimmen oder durch die gegenseitige Verstimmung von Harfe und Cembalo so suggestiv formuliert sind, dass sie in ihrer irisierenden Vielfarbigkeit mitunter visuelle Eindrücke entstehen lassen, etwa dort, wo Klänge gekratzt oder mit raschelndem Papier hervorgebracht an leisen Wind erinnern oder der metrisch gefestigte Schlagzeugpart den Duktus von Popmusik anklingen lässt. Die entstehenden Klangbilder sind so plastisch, dass sie, beeinflusst durch die kulturgeschichtlich fortgeschriebene Ikonografie von Roadmovies, eine erinnerte Imagination von Wüstenorten nach sich ziehen, auch wenn diese mit der Realität des entsprechenden Landstrichs nicht unbedingt übereinstimmen. Genau dies ist der Ort, wo der Prozess des Erinnerns endgültig auf den Hörer übergreift und dessen Erinnerung zum festen Bestandteil des musikalischen Erlebens wird. Zitat Ende. Zwischen 2005 und 2016 hat Hugues Dufour einen Zyklus von 4 Ensemblewerken vorgelegt, die sich auf die Darstellung der 4 damals bekannten Kontinente im von Giovanni Battista Tiepolo erschaffenen Deckengemälde im Treppenhaus der Würzburger Residenz beziehen. Es ist dies ein Meisterwerk der barocken Malerei und die 4 von dieser Malerei inspirierten Ensemblestücke, die Dufour für das Freiburg Ensemble Recherche geschrieben hat, gehören für meine Begriffe zu den eindrucksvollsten Instrumentalkompositionen, die in jüngerer Zeit entstanden sind. Dass Musik von Malerei inspiriert wird, ist gar nicht so ungewöhnlich. Denken Sie an Mussorgskys Bilder einer Ausstellung, an Max Regers Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin, an Rachmaninows Die Toteninsel, ebenfalls nach Böcklin, oder Paul Hindemiths Sinfonie Matisse der Maler, deren Sätze sich auf den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald beziehen, um nur einige Beispiele zu nennen. Und jüngst stand in einem unserer Atelierkonzerte mit Melancholia I, ein Werk Helmut Öhrings, auf dem Programm, das sich auf die gleichnamige Radierung von Albrecht Dürer bezieht. In all den genannten Werken suchen die Komponisten nach inhaltlichen Korrespondenzen zu den Vorlagen aus der bildenden Kunst. Hugues Dufour, der jenes deckende Milde von Tiepolo und die Metaphorik der Bilderwelten genauestens analysiert hat, geht es jedoch um etwas anderes. Er bestätigt, dass er seine Inspiration aus der Problemstellung des Malers bezog, jedoch eben nicht auf eine vordergründige, irgendwie illustrative Verbindung aus war. Vielmehr ging es ihm um die Gestaltung von Klangfarbenbewegungen in zeitlichen Strukturen. Hier ist nicht der Raum, um L'Europe d'après Tiepolo eingehend zu analysieren. Stattdessen sei ein Text zitiert, in dem Max Niffeler Dufours Musik allgemein charakterisiert und eine Beschreibung liefert, die auf das hier in Rede stehende Werk ganz und gar zutrifft. Ich zitiere: Die Arbeit am Klang steht bei Dufour im Zentrum. Eine materialbezogene Expressivität nach Art der deutschen Avantgarde ist nicht seine Sache. Doch seine Musik folgt auch nicht der Vorstellung von tönend bewegter Form, mit der sich gerade die gewieften Klangdesigner aus den Irrkamm-Ateliers allzu häufig begnügen. Sie steckt voller beunruhigender Fantasien und dunkler Affekte, Reflexionen eines wachen künstlerischen Bewusstseins auf die hochproblematische Gegenwart. Inhaltlichkeit lässt sich indes nicht programmatisch festmachen, sondern wird vielmehr in assoziativer Weise durch genuin musikalische Bilder vermittelt. Dufour ist ein Meister der Zwischentöne, des gemischten Affekts, der schillernden Mehrdeutigkeit. Die direkte, eindeutig gerichtete Sprechweise vermeidet er. Zu seinen Hauptkategorien gehören Instabilität und Übergang. Der Klang ist in ständigem Gleiten und Schweben begriffen. Er gleicht jenen Hydrozonen, die ihre Gestalt der Strömung anpassen und mit ihr verschwimmen. Vor dem Abgleitend ins nebulös Allgemeine bewahren ihn seine präzise Geformtheit sowie die Erregungszustände und Verdichtungen, in denen die Klangprozesse immer wieder kulminieren. Ein meditatives Hören, zu dem die langen Zeitdauern und fluktuierenden Klangräume manchmal vielleicht verleiten könnten, kommt dieser Musik nicht bei. Dafür ist sie zu aktiv, überrascht sie zu häufig mit bestürzenden Wendungen. Hören Sie abschließend eine Passage aus L'Europe d'après Tiepolo. Es ist der vierte von fünf großen Abschnitten, aus denen das 2011 entstandene Werk geformt ist. Eine Aufnahme mit dem Kammerensemble Neue Musik Berlin, hier insbesondere Frank Gutschmidt am Flügel und Alexandre Babel am Vibraphon. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.